Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung. Heute geht es um den heiligen Berg Arunachala. Im Sai-Heft Nummer 163 vom Winter 2022 schildert Reinhold Schein seinen persönlichen Erfahrungsbericht von seiner Pilgerreise zum Arunachala im Jahre 1982. Diesen Bericht möchten wir Ihnen heute gern zu Gehör bringen. Dieser Berg, der Arunachala, zog Ramana Maharshi bereits in seinem 17. Lebensjahr so in seinen Bann, dass er bis Mitte Dezember des Jahres 1922 in verschiedenen Höhlen des Berges und von da an bis zu seinem Tod am 14. April 1950 am Fuß des Berges verbrachte. Sri Ramana Maharshi verehrte den Arunachala als höchstes Bewusstsein und er verfasste unter anderem Verse zu seinen Ehren. In einem Vers sagt er: Arunachala ist ein verborgener heiliger Ort. Er ist immer vergleichsweise wenig bekannt geblieben. Der Berg verleiht Selbsterkenntnis, aber die meisten Menschen haben andere, stärkere Begierden und suchen nicht wirklich dieses tiefe Wissen. O Arunachala, du entwurzelst das Ego derjenigen, die an dich in ihrem Herzen denken. Ramana Maharshi lebte schweigend, antwortete aber auf Fragen spirituell Interessierter. Er war ein Vertreter des Advaita Vedanta des 20. Jahrhunderts und empfahl Ratsuchenden, die nach einer Übung fragten, die Methode Atma Vichara, die Ergründung des Selbst auf Grundlage der Frage, wer bin ich? Viele Satsang-Lehrer berufen sich heute auf ihn und sehen in ihm ein Vorbild. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Satya Sai Baba hat in seinen Ansprachen oft auf Ramana Maharshi hingewiesen, der es in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts auch außerhalb Indiens zu weiter Bekanntheit gebracht hatte. Gottsuchern, die ihn im Süden Indiens aufsuchten, pflegte er stets mit der Frage zu konfrontieren, wer bin ich? Sai Baba sagt, alle mentalen Bewegungen hören in dem Moment auf, in dem man beginnt, über die Frage, wer bin ich, nachzuforschen. Dies war die spirituelle Disziplin, die Ramana Maharshi erlangte und seine Schüler lehrte. Es ist zugleich die leichteste aller Übungen und bei einer anderen Gelegenheit erzählt Sai Baba, Ramana Maharshi wurde einmal von jemandem gefragt, wie lange muss ich meditieren? Er antwortete, bis das Erlebnis des Meditierens aus deinem Bewusstsein verschwindet. Der Arunachala erhebt sich als felsiger, spärlich bewachsener Bergkegel 817 Meter hoch aus der staubigen, heißen Ebene von Tamil Nadu, knapp 200 Kilometer südwestlich von Chennai. Seit Menschengedenken hat dieser Berg fromme Pilger und weltentsagende Gottsucher angezogen. Noch heute leben Sadhus in seinen Höhlen und in den Ashrams am Fuße des Berges. Der berühmteste dieser als heilig verehrten Männer war in jüngerer Zeit Ramana Maharshi. Ein gelehrter Vedanta-Philosoph, Schriftsteller, Dichter, vor allem aber ein großer Yogi und geistiger Führer. Durch Bücher von Heinrich Zimmer, Paul Brunton und Arthur Osborne ist er weit über Indien hinaus bekannt geworden. Die Faszination und Anziehungskraft des Arunachala erklären sich aus seiner mythischen Überhöhung, durch die er mit Shiva, dem großen Gott, identifiziert wird. Zugleich konstatiert der Mythos eine Überlegenheit Shivas über die beiden anderen Götter der Hindu-Trinität, Brahma und Vishnu. Der Mythos vom Ursprung des Lingam, des phallischen Symbols Shivas, spielt in uranfänglicher Zeit. Vishnu, die menschengestaltige Verkörperung unbegrenzter Lebenskraft, und Brahma, der yogakundige Gestalter des Alls, zwei Lichtwesen von strahlendem Glanz, treffen in der nächtlichen Stille vor Beginn der eigentlichen Schöpfung zusammen. Es kommt zu einem Disput, wer von beiden das höchste Wesen sei, die eigentliche Ursache der immer wieder entstehenden und vergehenden Welten. Plötzlich wächst neben ihnen eine Säule aus feurig flammender Energie auf, deren Anfang und Ende nicht auszumachen sind. Die beiden Gottheiten nehmen die Wundererscheinung als Prüfstein, an dem ihr Streit entschieden werden kann. Wer von ihnen Anfang oder Ende der Feuersäule findet, der soll der Größere sein. Sie nehmen ihre Tiergestalten an. Brahma schwingt sich als Schwan empor, Vishnu taucht als Eber in die Tiefe des Weltozeans. Doch nach 1000 Jahren sind Anfang und Ende der Säule noch immer nicht in Sicht. Entmutigt kehren die beiden Götter zurück. Nun öffnet sich die ungeheure Säule der Ur-Shiva Lingam und zeigt Shiva in menschlicher Gestalt. Demütig verneigen sich Brahma und Vishnu vor der höchsten Macht des Alls und erbitten ihren Segen. Auf ihren Wunsch hin mildert Shiva auch das unermesslich flammende Lichtlingam zu einer erträglichen Form an, zu einem Berg von moderater Höhe, dem Arunachala. Tiruvannamalai, die kleine Stadt am Fuße des Berges, würde sich kaum von zahllosen anderen verschlafenen Nestern unterscheiden, wäre da nicht der Arunachalasvara-Tempel, in dem Shiva als Herr des Arunachala verehrt wird. Die Ausmaße des Tempelgeländes sind enorm. Es umfasst 10 Hektar. 5 konzentrisch angeordnete Bezirke umschließen das innerste Heiligtum. Zu den Bediensteten des Tempels gehören Priester, Musiker, Sänger, vielerlei Handwerker, Verwaltungspersonal, Wachleute, Wäscher, Knüpfer von Blumengirlanden und so weiter. Der traditionellen Tempelarchitektur Tamil Nadus entsprechend enthält die Anlage Wasserbassins für das rituelle Bad, Säulenhallen, Nebenschreine für die anderen Gottheiten des Hindu-Pantheons, Aufenthaltsräume für Besucher und eine Küche, die an Festtagen viele tausend Pilger mit der gottgeweihten Speise versorgen muss. Vielstöckige Tortürme erheben sich über den Mauern, die die einzelnen Tempelbezirke voneinander abtrennen. Die ältesten Teile der Anlage stammen aus dem 9. Jahrhundert und bis ins 16. Jahrhundert wurde sie immer wieder erweitert. Der Arunachaleshvara-Tempel ist nicht für die Stadt Tiruvannamalai da, sondern die Stadt für den Tempel. Sie liefert alles für den Bedarf des kolossalen religiösen Unternehmens, die Blumen, Früchte und Milch für den täglichen Gottesdienst, das Öl für die Lampen, Kokosnüsse als Opfergaben der Tempelbesucher. Sie beherbergt die Priester, Maurer, Steinmetzen, Schreiner in den Diensten des Tempels, Händler und Dienstleistungsbetriebe. Sie bietet den auswärtigen Gästen Unterkunft in Pilgerheimen und Hotels. Einmal im Jahr erlebt die Stadt ihre ganz große Zeit. Während des Lichtfestes mit seinem Höhepunkt in der Vollmondnacht im November bzw. Dezember. Tiruvannamalai ist nun zum Bersten voll mit Gästen. Zehntausende kampieren außerhalb auf freiem Feld. Die Pilger sind südindische Dorfbewohner, aber auch Städte aus Mumbai, Delhi und Kalkutta. Der Bazar vor den Toren des Tempels wimmelt von Menschen. Auch im Tempel ist von früh morgens bis in die Nacht ein ständiges Kommen und Gehen. Für den segenbringenden Anblick des Lingams wartet man geduldig in der langsam vorwärts kriechenden Menschenschlange. Nachts ist der Tempel nun großzügig illuminiert. Die Umrisse des Gopurams sind mit Tausenden von Glühbirnen markiert und heben sich leuchtend vom nächtlichen Himmel ab. Gegen Mitternacht werden die Kultbilder verschiedener Gottheiten auf eigens für sie reservierten hölzernen Wagen, rollenden Tempel auf mächtigen Rädern von Ochsen gespannt um den Tempel herumgezogen. Niemand lässt sich dieses volkstümliche Schauspiel entgehen, etwa um zu schlafen. Besondere Bewunderung erregt der Bulle Nandi aus getriebenem Silber, das Tragetier Shivas. Inzwischen hat sich auch der Ashram Ramana Maharshis am Stadtrand mit Besuchern aus aller Welt gefüllt. Von den Geld- und Lebensmittelspenden der Gäste werden jeden Tag Hunderte von Bettlern vor den Toren des Ashrams gespeist. Man besichtigt die Räume, in denen der bei aller Berühmtheit äußerst schlichte und bescheidene Mann lebte und lehrte. Vielleicht lässt man sich selbst zur Meditation nieder und empfindet die fortdauernde Wirkung seines Lebens. Eines Lebens, in dem Philosophie und Praxis zu seltener Einheit verschmolzen sind. In der erst nach Ramanas Tod erbauten großen Halle singt eine Gruppe aus Kerala Lieder der Hingabe an den großen Gott Shiva. Sehr beeindruckend ist die junge, weiß gekleidete Frau, die die Gruppe leitet. Es ist die heute weltbekannte spirituelle Lehrerin Mata Amrita Nandamai, auch einfach Amma genannt. Der Wechselgesang wird begleitet von Harmonium, Zimbeln und Trommeln. Unauslöschlich prägt sich der immer wiederkehrende Refrain Arunachala Shiva Shiva dem Gedächtnis ein. Jeder, der einigermaßen bei Kräften ist, umwandert den Arunachala mindestens einmal ganz, und zwar in der traditionellen Umwandlung eines Heiligtums im Uhrzeigersinn, sodass dem Gegenstand der Verehrung immer die rechte Seite zugewandt ist. Der Rundweg um den Berg ist etwa 12 Kilometer lang und soll nach Möglichkeit barfuß zurückgelegt werden. Wer zügig wandert, kann diese Pradakshina in 2,5 bis 3 Stunden beenden. Andere nehmen sich mehr Zeit. Sie verweilen an dem einen oder anderen der kleinen Tempel und Schreine beiderseits des Weges, nehmen vielleicht ein Bad in einem der dafür angelegten Bassins oder machen einfach Rast im Schatten eines Baumes. In regelmäßigen Abständen von 1,5 Kilometer stehen die Schreine der Hüter der 8 Himmelsrichtungen, die der ältesten Epoche indischer Religion entstammen. Immer wieder trifft man auf Steinfiguren von Shiva Stirnandi, der unverbrüchlich treu auf seinem Meister hier auf der Spitze des Berges schaut. Auf der Tiruvannamalai gegenüberliegenden Seite des Berges liegt das Dorf Adi Annamalai, dem Tamilnamen für Arunachala. Adi bedeutet ursprünglich. Im Adi Annamalai steht ein kleinerer, noch älterer Tempel, ein Ort meditativer Stille. Die Pilger wandern schweigend und lassen die Atmosphäre des Berges und seiner Umgebung auf sich wirken. Oder sie singen die alten Lieder oder wiederholen einfach den Namen Arunachala. Die Umkreisung, die ihnen den vollständigen Anblick des Arunachala von allen Seiten gewährt, wird für sie zu einem vollständigen Weg um den Weltkreis, denn es gibt nichts, das nicht in ihm enthalten wäre. Wenn die Umkreisung des Berges in Tiruvannamalai begann, so endet sie dort nach einem Bad im Tempelbassin mit dem Darshan des Shiva-Lingam im innersten Tempel. Dieses Symbol des allerschaffenden, allerhaltenen und alles wieder auflösenden Gottes ist das kleinere Abbild des Arunachala. Wer körperlich nicht zur Wanderung um den Berg fähig ist, begnügt sich daher mit der kleineren Umkreisung des ganzen Tempelbezirks oder seines inneren Heiligtums. Einzelne Pilger zieht es auch auf die steinig schroffen Hänge des Arunachala. Sie suchen die abgelegenen Höhlen auf, um dort für eine Weile ganz mit sich allein zu sein. Im grellen Kontrast zu dieser komplementativen Seite steht der von Menschen und Tieren wimmelnde Jahrmarkt, der inzwischen am Ortsrand von Tiruvannamalai entstanden ist. Hier werden Pferde, Rinder, Sattel- und Zaumzeug und bunt bemalte Tongas, das sind Pferdewagen mit einem Sonnendach, in großer Auswahl angeboten. Augen, Ohren und Nase des Besuchers können sich einer Orgie von Sinneseindrücken hingeben. Schließlich naht der Höhepunkt des Festes, die Katakai-Vollmondnacht. Schon seit Mittag arbeitet sich eine lange Perlenschnur von Menschen den schmalen Pfad zum Berggipfel hinauf. Sie wollen dabei sein, wenn dort genau zur Minute des Sonnenuntergangs das Licht entzündet wird, das an die Entstehung des Lingams und des Arunachala erinnert und dieses Geschehen symbolisch wiederholt. In einer mächtigen Schüssel steht ein dicker Docht aus zusammengepresstem Baumwollstoff. Die Schüssel wird von den Tempelpriestern und vielen Besuchern mit Ghee, also gereinigter Butter, gefüllt und der Docht tränkt sich damit. Die heraufgeschaffte Menge des Ghee reicht aus, um das Licht mindestens 7 Tage und Nächte brennen zu lassen. Im selben Moment, wenn das Feuer auf dem Gipfel sichtbar wird, findet im Hof des großen Tempels eine ähnliche Zeremonie statt. 5 kleinere, gleichartige Lichter werden dort vor der halb männlichen, halb weiblichen Figur des Adha Narishvara entzündet. Der 3. Ort, an dem die Dipam-Zeremonie stattfindet, ist der Hof des Ashram von Ramana Maharshi. Brahmanen singen dabei die alten Sanskrit-Hymnen und opfern Shiva Blumen und Kokosnüsse. Alles wird anschließend als Prasad unter die Anwesenden verteilt. Zum krönenden Abschluss des Festes bricht jeder, der es kann, zum nächtlichen Umwandern des Berges auf. Der Weg wird zunächst noch von unzähligen Öllämpchen, mit denen die Vorgärten, Fenster und Türen der Häuser geschmückt sind, beleuchtet. Außerhalb der Stadt bleibt dann die helle Scheibe des Vollmonds als Wegbeleuchtung und hebt die Umrisse des Berges klar hervor. Von überall sieht man die Flamme auf seinem Gipfel. Das Bild des göttlichen Lichts, das der nächtliche Wanderer auch in sich selbst ahnt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Sie hörten heute einen Erfahrungsbericht von Reinhold Schein, der ihn im Zeilheft Nummer 163 vom Winter 2022 schildert. Wir bedanken uns bei den Kollegen vom Zeilheft, dass es uns erlaubt war, diesen Beitrag zu übernehmen. Und bei Bodo Grimm, der diesen Erlebnisbericht sprachlich umgesetzt hat. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich für heute am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger. Oh.